Jetzt stehe ich heute schon wieder hier. Am letzten Sonntag, da hatten wir ja uns den Text angeschaut aus dem dritten Kapitel des zweiten Petrusbriefs, die erste Hälfte, sage ich mal, so die Verse 1 bis 9. Und heute geht es halt weiter mit Vers 10. Und ich habe so gedacht, dieser 10. Vers bietet eigentlich nochmal eine ganz gute Wiederholung für das, was wir von letztem Mal so, oder zumindest den Beitrag, den ich hier genannt hatte oder was ich dazu gesagt hatte. Der Vers 10 heißt, der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Elemente in Hitze aufgelöst. Die Erde mit allen Menschenwerken darauf ist dann verbrannt. Und da habe ich gedacht, Mensch, das fasst nochmal gut zusammen, die drei Fakten, die ich beim letzten Mal genannt hatte. Zum einen den Fakt, Jesus kommt wieder. Der zweite Fakt, Jesus wird Gericht über die gottlosen Menschen halten. Und das dritte, was ich gesagt habe, Gott wird diese Erde durch Hitze und Feuer vergehen lassen. Das wird hier in diesem 10. Vers nochmal so ein Stück weit konzentriert. Und nochmal zur Erinnerung, es ging in diesen ersten 9 Versen um Leute, die Wiederkunft Jesu anzweifelten. Die also sagten hier, das ist ja jetzt schon so lange her mit der Wiederkunft und was weiß ich, der kommt nicht mehr. Und hat sich drüber lustig gemacht. Und Petrus warnt eben vor diesen Leuten, die dann sogar schon spöttisch diese Fakten anzweifeln. Ich habe gestern kurz mit der Moni und dem Martin geredet. Und die sagten mir genau das. Pastoren in der FEG, die sagen, das mit der Wiederkunft, das ist nur eine Metapher. Dieses, was hier geschrieben wird in den ersten 9 Versen, ist hier, ist heute, ist da, ist real. Das hat jemand vor 2000 Jahren geschrieben und heute kommt das so vor in unseren FEGs, dass es angezweifelt wird, dass Jesus wiederkommt. Wir lesen es hier einfach. Und ich hatte beim letzten Mal gesagt, und damit schließe ich dann meine Wiederholung, der 9. Vers von diesen ersten 9 Versen, das war für mich so ein bisschen das Highlight. Der heißt nämlich so, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Langmut-Zeitalter. Hatte ich es letztes Mal gesagt, das ist die Epoche, in der wir leben, noch leben. Das ist die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu und das ist die Zeit, wo Gott seine Strafe verzögert. Warum? Weil er die Möglichkeit geben will, durch Buße und Glauben ja, umzukehren. Und die Elberfelder, und deshalb habe ich mal die Elberfelder gelesen, übersetzt diese Eigenschaft Gottes mit Langmut. Es ist also ein Stück Geduld Gottes mit uns, dass er wartet mit seiner Strafe, die eigentlich uns gebührt, damit wir die Möglichkeit haben, durch Buße und Glauben umzukehren. Langmutzeitalter, das ist die Epoche, in der wir jetzt leben. Und nach dem Gottesdienst letzte Woche kam ich draußen mit der Wilma ein bisschen ins Gespräch und wir haben uns kurz nochmal dazu unterhalten. Und ich sagte dann zu Wilma, eigentlich habe ich nur einen Aspekt dieser Langmut Gottes, dieser Eigenschaft Gottes, nämlich genannt, nämlich die Möglichkeit zur Umkehr und zur Buße für diejenigen, die noch verloren sind. Und Gottes Wille steckt ja dahinter, dass er will, dass niemand ins Verderben geht. Aber was bedeutet denn das Langmutzeitalter, unsere Epoche, heute für all diejenigen, die diesen Sinneswandel ja bereits vollzogen haben und durch Buße und Glauben die Rettung Gottes für sich beanspruchen können? Und über diesen zweiten Aspekt hatte Wilma sich auch Gedanken gemacht während der Predigt, so hat sie mir hinterher gesagt, und hat nachgedacht, direkt angefangen zu überlegen, was muss ich denn eigentlich bei mir ändern im Denken und Handeln, wenn ich das so realisiere? Wenn ich realisiere, dass Gottes Langmut zwar unendlich ist, aber zeitlich begrenzt, wie muss ich eigentlich denken und leben, wenn dieses bevorstehende Ereignis der Wiederkunft Jesu Wenn ich das wieder neu realisiert als Fakt, als etwas, was theoretisch in der nächsten Stunde schon passieren kann. Und der Text regt dazu an, der heutige Text regt dazu an, darüber nachzudenken, wie wir quasi unseren Willen, unser Denken, unser Leben aussehen sollte mit diesem Wissen im Hinterkopf. Jesus kann jederzeit wiederkommen und kann damit das Langmutzeitalter beenden, dass es ein Ende findet. Also, was verändert sich, wenn wir diese Wiederkunft Jesu wieder als Ereignis realisieren, das uns wirklich bevorsteht? Und wir wissen ja nicht wann. Ich möchte aus dem heutigen Text dazu den Vers 15 lesen. Und betrachtet die Geduld unseres Herrn als Gelegenheit zur Rettung. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt hier Geduld, wo die Elberfelder Langmut übersetzt. Betrachtet diese Langmut als Gelegenheit zur Rettung. Der Gedanke, der mir da kam, der Blick auf den anderen verändert sich. Wenn ich realisiere, Jesus kommt wieder und damit das Ende des Langmutzeitalters, dann muss ich auch realisieren, dass es Menschen da, dass Menschen da sind, die dann, wenn Jesus wiedergekommen sind und sie eben nicht durch Buße und Glauben umgekehrt sind, verloren sind. Das sagt uns die Bibel. Und der Vers 15 heißt halt, und betrachtet die Geduld unseres Herrn als Gelegenheit zur Rettung. Betrachtet diese Langmut, in der wir nach wie vor leben, als Gelegenheit zur Rettung. Und ich habe so gedacht, wenn wir nah am Herzen Gottes sind und sein wollen und wollen, was er will, dann wollen wir auch, dass Menschen um uns herum gerettet werden. Denn das will ja Gott. Und um den Menschen um uns herum nicht die großartigste Erfahrung vorzuenthalten, nämlich den lebendigen Gott in seiner Liebe kennenzulernen und seine Rettung zu erfahren, sollten wir doch dann konsequenterweise nach Gelegenheiten suchen und wahrnehmen, die Menschen dann damit auch bekannt zu machen, oder? Habe ich gedacht. Ist das nicht ein Aspekt, der uns bei der Wiederkunft Jesu auch irgendwie ein Stück weit der dann ein Stück weit für uns eine Rolle spielt, den Blick auf die anderen. Für mich ist es daher immer sehr ermutigend zu sehen, wenn Christen diesen Blick für andere haben. Und deshalb habe ich auch das Beispiel von der Wilma erzählt, weil die Wilma für mich so einen Eindruck macht, die hat diesen Blick, die sieht auch den anderen. Und es gibt viele andere Beispiele, ich sage mal im Rahmen unserer Gemeinde, aber auch im Persönlichen, wo ich merke, ja, es gibt viele Christen, auch in unserer Gemeinde, die haben diesen Blick für andere. Die sehen, dass andere verloren ist, wenn sie nicht durch Buße und Glaube umkehren. Wir hatten das Beispiel vom Friedhelm schon letzten Sonntag genannt. Das Reformationsfest ist für mich auch so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, Mensch, da sehe ich diesen Blick bei den Leuten, die das ein Stück weit organisiert, initiiert haben, da sehe ich diesen Blick, dass sie wollen, dass Kinder mit der guten Nachricht in Kontakt kommen und nicht mit einem dämonischen Fest. Und es gibt auch viele Beispiele, sage ich mal, im Persönlichen, wo ich merke, da gibt es Leute, die haben ein echtes Anliegen, ja, davon weiterzusagen, dass Jesus die Menschen liebt, aber auch, dass Umkehr und Buße notwendig ist. Jesus kommt wieder und ich denke, das sollte uns auch den Blick für die Menschen um uns herum schärfen, wenn wir auch ihr Verlorensein einfach damit realisieren. Das war der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, ich glaube, der Text richtet unseren Blick nicht nur auf die Menschen um uns herum, sondern fordert uns auch heraus, auf uns selbst zu schauen. Interessant ist ja, dass der Text nicht nur erwähnt, dass die Erde bei der Wiederkunft Jesu verbrennen wird, es wird auch explizit gesagt, dass alle Menschenwerke ebenfalls mit vernichtet werden. Vers 10, ich lese nochmal, der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb, dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Elemente in Hitze aufgelöst und jetzt kommt's, die Erde mit allen Menschenwerken darauf ist dann verbrannt. Das sagt, irgendwie muss ich auch meine Wertevorstellungen hinterfragen. Was ist mir denn wichtig und vor allen Dingen, was bleibt? Worauf sollte ich setzen, woran sollte ich mich klammern? Und was wird verbrennen? Mein Geld wird auf jeden Fall vernichtet. Die Scheine werden gut brennen. Mein Haus wird dem Feuer zum Opfer fallen. Mein Beruf und meine Fertigkeiten werden nichts mehr wert sein. Meine Arbeitsstelle wird nicht mehr sein. Die Firma gibt's nicht mehr. Mein Ansehen in der Gesellschaft wird sich in Luft auflösen, denn die Gesellschaft gibt's nicht mehr. Unsere Smartphones werden verbrennen und die Internetserver gleich mit. Reisebuchungen lösen sich auf, Hobbys verschwinden, meine Schönheit und Fitness spielen keine Rolle. Fiel mir eben so dieses Dings ein, ab morgen bin ich schön. Ja, das steckt ein Stück weit dahinter. Irgendwie, das wird dann alles keine Rolle mehr spielen. Werte und Errungenschaften, die uns gerade im Leben wichtig sind, werden verbrennen, wwenn Jesus wiederkommt. Und eine ähnliche Frage wirft Paulus bei den Korinthern auf. Worauf baust du, fragt er da. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und die Werke eines jeden werden, und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Beim Umbau, bei der Tagespflege saßen wir mal in einer kurzen Pause zusammen und witzelten so, ob wir denn jetzt nun im Stundenlohn oder im Akkord bezahlt würden und wer wem durch sein langsames Arbeiten den Akkord kaputt macht. Der Hans, der sagte dann, er wollte sich da rausnehmen, er wollte lieber Schätze sammeln, die Motten und Rost nicht fressen könnten. Und natürlich war das im Spaß gemeint, denn wir alle saßen ja da und erwarteten keine Entlohnung. Aber irgendwie war dieser spaßige Kommentar, ist er mir dann doch hängen geblieben. Und er war natürlich bezogen auf eine Stelle in Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo Motten und noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da wird also die gleiche Frage thematisiert. Was bleibt letztendlich übrig von unseren Werten? Beziehungsweise andersrum, was können wir uns jetzt aneignen und mit rübernehmen in die neue Welt Gottes, die er erschaffen wird? Und in Matthäus 6, ein paar Verse später, zu denen, die ich gerade genannt hatte, wird diese Frage beantwortet. Da steht, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Und dann kommt der Vers 33 irgendwann und den könnt ihr da hinten lesen an der Wand. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also die Antwort ist, was bleibt? Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit wird bleiben. Sein Reich. Und gemeint ist damit seine Herrschaft, da wo Gott regiert, da wo Gottes Willen stattfindet, wird nicht durch das Ende dieser Erde aufhören. Gott regiert und wird weiter regieren. Darauf können wir uns verlassen, darauf können wir bauen. Das ist ein Wert, den wir uns quasi hier aneignen können. Und zweitens seine Gerechtigkeit, die wir jetzt erlangen können, unverdienterweise, wird das Ende der Erde auch überdauern. Wir werden unverdienterweise gerecht. Römer 1, denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt, wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Also, der Gerechte wird leben. Er wird das Wiederkommen Jesu, die Vernichtung der Erde überleben, die Gerechtigkeit Gottes bleibt. Und jetzt komme ich zurück zum Text, zum Vers 11. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen? Wenn ihr das alles realisiert, dann muss euch das doch ein Anliegen sein, ja, euer Leben so zu führen, dass es einen bleibenden Wert hat, dass Gottes Reich gebaut wird und dass seine Gerechtigkeit sichtbar wird. Ja, das hinterfragt der Text und der Text fordert uns auf, uns heraus, unsere Anliegen oder die Matthäusstelle sagt, unser Trachten im Licht der Wiederkunft zu überprüfen. Und sagt, richtet euer Trachten, euer Anliegen nach der Herrschaft Gottes aus. Bestimmt der Wille Jesu dein Leben. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ist das ernst gemeint? Ich möchte hier mal aufhören. Ich hätte noch einen Gedanken, aber ich möchte gerne erst mal die Möglichkeit geben, dass sich noch jemand beteiligt.
Wir haben hier ja diesen Vers 11, der uns sagt, wie wir eigentlich leben sollten, um uns vorzubereiten auf die Wiederkunft. Und als ich das so las, da dachte ich, wow, das ist ganz schön harter Tobak. Da steht, wir sollen heilig leben, einen heiligen Wandel haben. Und ich weiß ja, was wir für Vorstellungen haben von heilig, heiligen Wandel. Da denken manche, oh, jetzt darf ich keinen Spaß mehr haben. Jetzt muss ich ernster werden. Jetzt muss ich gesetzlicher werden. Aber davon redet Petrus hier gar nicht. Es geht hier weiter in den Versen 13, 14, 15. Da heißt es sogar, darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig erfunden werdet. Wie ist denn sowas überhaupt möglich, dass wir unbefleckt und untadelig, also ohne Fehler, vor Gott dastehen können? Eigentlich undenkbar, oder? Dann müssten wir eigentlich alle verzweifeln. Also wenn ich mich sehe, dann muss ich verzweifeln, das schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht, heilig zu leben, ich schaffe es nicht, untadelig zu leben. Ich habe genügend Fehler, die ich täglich in meinem Leben sehe, die auch meine Frau sieht, die Kinder sehen, die Enkel sehen. Aber wie soll denn das jetzt praktisch eigentlich gehen? Und wir könnten, wenn wir mit Vers 15 aufhören hier, könnten wir entmutigt sein, sagen, wow, die Botschaft ist zwar wahr, weil es Gottes Wort ist, aber sie ist zu hoch stehend für uns. Das schaffen wir nicht als Menschen. Aber Petrus ist eben ein sehr praktischer Apostel. Petrus gibt uns hier eine ganz tolle Anweisung, wie er es sieht, wie wir es leben können, diese Heiligkeit. Wie wir es lernen können, untadelig zu leben. Und da möchte ich jetzt in den letzten Vers hineingehen. Das ist für mich die Quintessenz oder die Lösung, da steht, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Und ich glaube, das ist die alleinige Rettung und Lösung für unser Leben. Wenn wir wachsen in der Gnade, mehr wegsehen von uns und mehr hinsehen zu Jesus. Jesus viel mehr in uns wirken lassen, leben lassen, viel mehr von ihm erwarten und ihn wirklich Herr sein zu lassen. In dem Moment wird Heiligkeit in unser Leben eintreten, wird etwas Untadeliges eintreten. Aber dann müssen wir ein Ja dazu finden, ich möchte wachsen in dieser Gnade, ich möchte mehr von Jesus abhängig sein, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn, wachsen auch in der Erkenntnis Jesu, Jesus besser kennenzulernen. Wie geht das? Das geht nicht da, warum, dass wir sonntags einmal im Gottesdienst sind. Da wachsen wir eigentlich relativ wenig, weil es ist ein Tag von 7 Tagen. Wir müssen täglich wachsen in der Erkenntnis Jesus. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir viel tiefer noch in die Bibel einsteigen müssen, viel mehr die Bibel kennenlernen müssen. Mir hat das sehr geholfen, dass ich vor einigen, 2, 3 Jahren etwa angefangen habe, Bibelverse auswendig zu lernen und so immer mehr von Jesus zu erkennen. Und so kann ich diese Bibelverse immer wieder abrufen in Alltagssituationen, in Situationen, wo ich gefordert bin, heilig zu leben. Einfach diese Bibelverse mir zu eigen machen. Ich gehe einmal 2, 3 Seiten zurück auf 2. Petrus 1. Da lesen wir, dass Petrus hier sagt, Gott gebe euch Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Jesu Christus. Genau das greift er hier wieder auf. Gnade von Jesus und Erkenntnis Gottes, Erkenntnis Jesu Christi, unseres Herrn. In dem Vers 3, 2. Petrus 1, Vers 3, lesen wir Folgendes. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, also alles, egal in welcher Situation du bist und wir sind, alles, was zum Leben, zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis Jesu, also Jesus zu erkennen, ist so entscheidend und so wichtig für mich im täglichen Alltag. Wenn ich ihn nicht erkenne, dann wird es sehr schwierig, mich mit dem Thema Wiederkunft zu beschäftigen. Also die Frage, möchte ich ihn mehr erkennen oder möchte ich mein Leben mehr verwirklichen? Mir tut es sehr gut, wenn ich Jesus mehr erkenne, weil ich dadurch ganz viel von Gottes Kraft, von Gottes Liebe, von Gottes Nähe kennenlerne. Es macht ganz viel Freude, Jesus mehr kennenzulernen. In ihm, wie Petrus es sagt, verwurzelt zu werden, wie ein Baum, der ganz viele Wurzeln hat. Wachsen in der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Ich habe den Petrusbrief, aber auch den Epheserbrief bewusst auf diese Themen durchgelesen. Erkenntnis Jesu, das ist so voll. Diese Briefe sind so voll davon. Und ich glaube, wir tun wirklich Gutes dran, wenn wir die Bibel durchforschen und sagen, Jesus, wie kann ich dich besser kennenlernen? Und wenn wir Jesus besser kennenlernen, dann sind wir garantiert bereit auf den Tag Jesu. Garantiert bereit, wenn Jesus wiederkommt.
Es gibt nichts anderes, als am Kreuz festzuhalten. Es gibt nichts anderes. Wir sind dazu erkoren. Wir sind Auserwählte. Wir sind Kinder Gottes geworden, weil wir uns komplett dem Kreuz unterworfen haben. Und zum Text habe ich auch etwas rausgefunden. In meiner Bibel, in meinem Neuen Testament, da steht eine Überschrift, der Herr Jesus wird wiederkommen. Und diejenigen, die mit Gott unterwegs sind, die wissen das. Ich denke, wir sind eine ausgewählte Gemeinde. Wir können normalerweise wegen unserer Freiheit in Jubel ausbrechen, weil wir wissen, dass die Zeit des kommenden Herrn nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wir haben, als früher der Chor noch bestanden hat, da haben wir ein Lied gesungen, Jesus kommt wieder, so schallt es durch die Zeit. Jesus kommt wieder, sind wir, bist du, bin ich, zu seinem Kommen bereit, ihn würdig zu empfangen. Schaffen wir das? Wenn wir auch jetzt in einer abgeklärten Welt leben, da haben wir immer noch den Auftrag unseres Herrn Jesus würdevoll nach außen hin zu vertreten. Wenn wir auch schuldig sind, wenn wir auch freigesprochen sind von unserer Schuld, wir müssen die Botschaft vom Kreuz weitersagen, egal in jeder Form. Das sind wir uns im Herrn schuldig. Wir dürfen jetzt in der letzten Zeit das nicht nachlassen, die göttliche Mission in welcher Form auch immer zu präsentieren. Denn er hat Menschen freigemacht, die in ihrem Herzen erkannt haben, dass sie so, wie sie jetzt leben, vor Gott nicht bestehen können. Das geht uns auch ans Herz, dass es halt so ist. Wir alle, oder die meisten von uns, die zur göttlichen Eminenz gehören, die spüren vermehrt, dass man von allen Seiten bedrängt wird. Sei es um Lästerung, sei es Spötteleien, sei es sich über die Christen lustig machen. Das lesen wir in Kapitel 3, Vers 3. Der Teufel findet immer eine Gelegenheit, Kinder Gottes von ihrem gerechten Weg umzuleiten und sie auf einen nicht akzeptablen Weg zu führen. Argumente gegen uns gibt es immer. Sie leugnen, dass es einen Gott gibt, der angeblich die Welt geschaffen hat. Vers 5. Doch sie erkennen nicht an, dass sie in einer bunten Glaskugel leben, wo auch göttliche Dinge angesagt sind, die aber in ihren Gedanken nicht wahrgenommen werden können. Und da sie sich nicht um biblische göttliche Aussagen bemühen, da lässt Gott sie so lange in ihren Träumen allein, bis sie erkennen, dass sie einen Anfang mit Gott machen müssten. Sie wissen auch nichts von der Sonderheit, dass er die Welt geschaffen hat und so weiter. Doch bei unserem lebendigen Gott, bei unserem heiligen Gott, kommen sie nicht so leicht in ihrem kleinen Glauben davon. Wir lesen aber, dass der weltliche Verstand göttliche Dinge nicht aufnehmen kann. Das heißt, sie haben keine Durchsicht, was der Schöpfergott in seiner Schöpfung für uns Menschen alles getan hat. Und sie wollen nicht wahrhaben, Vers 5, Kapitel 3, dass der heilige Gott schon einmal diese Erde, also seine Erde, durch die Sündflut verderbt hat, weil diese Menschen damals Gott nicht gehorsam waren. Und zu guter Letzt hat er mit Noah eine neue Gemeinschaft gegründet. Und die Gemeinde besteht heutzutage hin und wieder noch. Trotz allen Anfeindungen, die wir heutzutage erleben, der eine auf der Arbeit, der andere zu Hause, der andere beim Nachbarn, ist mir alles schon, habe ich alles schon erlebt. Diese gottlosen Menschen werden keine Zukunft haben. Vers 16 sagt, sondern der Tag des Gerichts steht ihnen bevor. Und Gott, unser Gott, der Allmächtige, der wird sie nach seinem Ermessen bestrafen. Und sein Urteil wird diesen Leuten gegenüber gerecht sein, sagt Petrus. Denn der allmächtige Gott ist absolut heilig. Vers 9. Wir lesen auch, dass Gott immer noch gnädig ist, sodass eine Umkehr zu den Menschen oder durch die Menschen zu ihm hin noch möglich ist. Vers 15. Gott will uns nicht vernichten. Er möchte, dass wir ihn finden, dass wir Ausschau halten nach ihm, dass wir ihn spüren lernen. Er möchte, dass eine Umkehr zu ihm noch möglich ist und wir einen neuen Anfang mit ihm beginnen können. Wir müssen aber erkennen und unseren sündigen Zustand mit Gott klären und unseren Zustand mit seiner Hilfe verändern. Denn unser Schuldigsein vor Gott muss hier auf seiner Welt getilgt werden. In Offenbarung 22 steht geschrieben, und das geht nur, solange der Herr Jesus noch nicht gekommen ist. In Hebräer 10, 37 heißt es, noch eine kleine Zeit und unser Herr wird nicht ausbleiben. Mit lautem Getöse, haben wir eben gehört von Thomas, wird diese Erde im Feuer vernichtet. Dann sagt Petrus, nehmt dieses Wort ernst. Gott wird eine neue Erde aufrichten. Vers 13, da ist alles, was Unrecht ist, was alles verloren vorgekommen ist, wird alles weggenommen. Und Gott wird mit den Seinen neu beginnen. Wir lesen auch, bis dahin sollen wir ein geheiligtes Leben führen. Martin hat gesagt, wie geht das vor sich? Aber Petrus schreibt, gebt Acht, seid auf der Hut. Ihr habt noch nicht ausgelernt. Bis zum Schluss, ihr Lieben, werden Scharlatane auftreten und euch in die Irre führen. Seid auf der Hut. Vers 18. Haltet daher die Gnade Erlösung in eurem Herzen fest. Dann werdet ihr das Chaos, was danach entsteht, wenn Jesus wiederkommt, nicht erleben. Denn allein unser Erlöser, dem sollen wir immer und ewig Danke sagen und ihn pausenlos anbeten, weil er uns durch sein vergossenes Blut gerettet hat. Und das sollen wir nicht vergessen. Das ist sowas von wichtig, dass wir den im Herzen festhalten. Und diese Botschaft, die muss unter die Leute, egal und wie auch immer. Wir sind dazu verpflichtet, den Herrn und Heiland, dem wir nachher danken wollen, verkündigen, bis wir diese Erde verlassen. Und dann kommen die Nachkommen, die können dann weitermachen. Amen. Vielen Dank für euer Zuhören.